Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Ein Podcast der TU Dresden mit dem Philosophieprofessor Markus Tiedemann und der Wissenschaftsjournalistin Katrin Tuminski. Nur wenig auf dieser Welt interessiert die Menschen mehr als Liebe, Sex und auch Freundschaft. Selbst Geld, Status, Reichtum und auch Schönheit sind oft nur Mittel zum Zweck für den Erfolg bei der Partnerwahl oder für die Befriedigung sexueller Bedürfnisse, für das Gewinnen von Freunden oder auch um eine Familie zu gründen. Doch gibt es wahre Liebe und wahre Freundschaft überhaupt? Wie wird Sex bewertet und praktiziert? Welche Denkmodelle prägen unsere Vorstellungen von Lust? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich auch Philosophen mit diesen Fragen. Von der Antike bis zur Gegenwart, von Aristoteles und Platon bis Simone de Beauvoir und auch Erich Fromm, sie alle haben nach Antworten gesucht und auch welche gefunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Ich begrüße Markus Tiedemann. Er ist Professor für Philosophie und Didaktik an der TU Dresden. Hallo Markus.
Hallo Katrin.
Ja, wir wollen diese Reise heute zusammen unternehmen und in der ersten Folge gleich einmal nachfragen. Haben sich wirklich Menschen schon vor über 2000 Jahren mit den gleichen Fragen beschäftigt, wie wir das heute tun? Was interessiert Philosophinnen und Philosophen überhaupt an Liebe und Freundschaft? Und was denken sie über Sex und Moral? Was hat das alles mit Denktradition zu tun? Markus, da will ich gleich mit meiner ersten Frage starten. Du kennst dich gut aus, du kennst die Philosophen von der Antike bis zur Gegenwart ganz genau. Hat das Thema denn wirklich schon vor über 2000 Jahren interessiert und warum?
Also ob ich alle genau kenne, weiß ich nicht, aber ich hoffe, einen Überblick zu haben. Und die Antwort würde sagen, lauten ja. Und die Begründung hierfür ist eine geteilte. Also das erste wäre relativ einfach. Philosophinnen und Philosophen sind Menschen. Man denkt das manchmal nicht, weil wenn man an Philosophen denkt, denkt man irgendwie so an alte, weise Männer oder man denkt an irgendwie graue Mäuse, die durch den Elfenbeinturm wuseln und sich mit Problemen beschäftigen, die es auch nur dort gibt und nicht in der normalen Welt. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann entdeckt man, dass Philosophinnen und Philosophen längst nicht nur dorthin gehören. Es gibt sogar richtige Feuergeister unter den Philosophen, also Voltaire, Rousseau, Schiller, Nietzsche. Die haben ja nicht nur leidenschaftlich geschrieben, sondern auch leidenschaftlich gelebt. So, und das führt in die eine Richtung. Sie sind damit ganz normalen Menschen, wie wir alle Menschen sind, und damit sind sie biologisches, soziales und intellektuelles Wesen. Wir haben einen starken Geschlechtstrieb. Wir haben ein starkes Bedürfnis nach sozialen Beziehungen. Und wir haben ein Bedürfnis, das Ganze intellektuell zu verstehen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass schon unsere frühesten Vorfahren an den Lagerfeuern darüber nachgedacht haben, wie sich das mit diesen ganzen Phänomenen verhält. Und für die philosophischen Schulen gilt das in besonderer Weise. Und da sind wir schon auf Ebene 2. Diese Phänomene sind an sich philosophisch so interessant. Erstens, weil sie den Menschen in einer extremen Tiefe ergreifen. Und auf der anderen Seite, weil es so schwer ist, sie zu identifizieren. Also wo, denken wir mal an diese Begriffe, die wir oft ja inflationär verwenden. Wo fängt Liebe an? Wo fängt Freundschaft an? Wo ist eine genaue Grenze? Sprechen wir eigentlich über das Gleiche? Ja, und als letztes muss man einfach sagen, dass diese Begriffe sehr wirkungsmächtig sind. Und zwar emotional bis hin zum Ökonomischen. Ganze Wirtschaftszweige leben von ihnen.
Du hast es eben schon erwähnt, dass gerade diese Trennschärfe, wo fängt Liebe an, wo hört sie auf, was ist eigentlich Liebe? Damit haben sich die Philosophen ja nun anscheinend schon viele Jahrtausende, kann man ja schon sagen, beschäftigt. Vielleicht ganz kurz, was ist denn jetzt eigentlich Liebe?
Oha, also ich hoffe, dass wir im Laufe dieser Podcast-Folgen des Öfteren darauf zurückkommen. Und deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich versagen, eine glorreiche Definition hinzulegen, möchte aber doch Folgendes an Unterscheidung bringen. Also wir können klare Definitionen bringen, zumindest in einzelnen Teilbereichen, und die beziehen sich dann immer entweder auf das Subjekt, also wer liebt, auf das Objekt, was wird geliebt, oder auf die Motive. Ich nehme mal die Motive, da würde ich sagen, haben die philosophischen Schulen 3 herausgearbeitet. Also Liebe ist entweder Habsucht, erobern und gebrauchen wollen. Liebe ist entweder Wertschätzung, Bewunderung und vielleicht auch den Wunsch, in gewissem Maße daran partizipieren zu dürfen. Oder Liebe ist so etwas wie Wohlwollen, das bis zur Selbstaufgabe führen kann. Und damit hätten wir so 3 Möglichkeiten, sich der Liebe zu nähern. Und dahinter stehen dann auch wieder philosophische Schulen.
Die Variante mit der Habsucht gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Welche Schule ist das?
Naja, das geht schon, also wenn ich mal einen nennen darf, wäre bei Nietzsche. Vielleicht kommen wir später noch auf ihn. Also Nietzsches Liebesverständnis, wenn du ein Bild haben willst, sind das die Möwen bei Findet Nemo. Meins, 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 meins. Also es geht darum, zu haben, ja, auch zu überwältigen und zu gebrauchen. Das ist eine Art der Liebe. Also Liebe ist Begehren, ist sehr egoistisch. Das mag einem unsympathisch vorkommen. Nietzsche würde sagen, ja, vielleicht ist es aber einfach ehrlich so. Allerdings eine Differenzierung, die wir im Bereich der Liebe noch fällen dürfen, ist, die Nietzsche nicht macht, ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Lieben. Da ist ein anderer Grad des Begehrens im Spiel. Und man kann auch sagen, das sind 2 völlig getrennte Phänomene. Also falls wir noch zum Beispiel auf Erich Fromm zu sprechen kämen, der würde sagen, ja, Liebe ist das eine und Verliebtsein ist nichts anderes als Wahnsinn zu zweit.
Darüber wird ja ganz oft diskutiert. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du hast jetzt das Beispiel Nietzsche genannt, am Anfang sozusagen Liebe als Habsucht. Dann wiederum gibt es ja auch eben die Ansätze Liebe als Selbstaufgabe, was du jetzt auch in dem 3. Ansatz genannt hattest. Verstehe ich das richtig, dass ich spitze es jetzt mal zu, auch nach über 2000 Jahren sozusagen heute keine Status quo Liebesdefinition zusammengefasst werden kann?
Also wir haben eine Anzahl von Definitionen, aber wir haben nicht die eine, die in der Lage ist, alle Fragen zu beantworten. Die haben wir nicht. Nee.
Das ist spannend. Vielleicht kommen wir gleich mal zum Begriff Freundschaft. Unterscheidet sich Liebe von Freundschaft? Und wenn ja, wie viel?
Sehr, sehr schwierige Frage. Also wir haben eine Möglichkeit, das relativ klar zu unterscheiden und dann später wird es wieder diffus. Die klare Unterscheidung wäre, dass wir sagen, Liebe ist primär ein Gefühl, also ein emotionaler Zustand, während Freundschaft sowas wie eine soziale Disposition ist, eine soziale Relation ist. Ich kann nicht alleine Freundschaft leben. Also Robinson kann ohne Freitag nicht Freund sein. Robinson kann aber ohne Freitag lieben. Also Liebe ist einseitig, Freundschaft muss immer wechselseitig sein, sonst macht es keinen Sinn.
Da muss ich jetzt mal kurz dazwischen gehen. Ist das wirklich so, dass Liebe einseitig ist?
Nee, sie ist nicht einseitig, aber sie kann einseitig sein.
Aber kann sie überhaupt entstehen, wenn sie einseitig ist?
Na, das weiß ja jeder von uns, der schon mal unglücklich verliebt war und von dem oder der Geliebten null wahrgenommen wurde. Wir können sogar Dinge lieben. Also streng genommen sind wir Naturliebhaber. Wir können aber keine Naturfreunde sein. Weil die Natur ist die Natur und hat keine emotionale Beziehung zu uns. Wir haben eine emotionale Beziehung zur Natur. Es gibt Sammler von unbelebten Gegenständen, die lieben ihre Gegenstände, werden aber nicht zurückgeliebt. Will also besagen, Liebe kann einseitig sein, muss es natürlich nicht. Freundschaft muss wechselseitig sein, sonst lässt sie sich nicht sauber denken. Naja, und dann gibt es aber trotzdem eine Nähe zwischen beiden. Und falls wir dazu kommen, würde ich gerne die These vertreten, dass wahre Freundschaft bei Aristoteles und das, was Erich Fromm reife Liebe nennt, mehr oder weniger das gleiche Phänomen beschreiben.
Das klingt ganz spannend. Das lässt sehr neugierig machen auf alles, was jetzt noch weiter kommt. Ich möchte nochmal zum Überblick jetzt weiter zum Sex gehen. Wir haben über Liebe und Freundschaft gesprochen, Markus. Kann Sex als Grenze dazwischen formuliert werden?
Ich kann die Frage sehr gut nachvollziehen. Und das Sympathische daran ist, dass sie zum Beispiel in Schulklassen andauernd gestellt wird, weil dort so ein Bedürfnis nach Romantik besteht und gleichzeitig auch nach Sicherheit, dass man diese Phänomene klar voneinander abgrenzen kann. Aber die Antwort lautet nein. Sex kann keine verlässliche Unterscheidung zwischen Liebe und Freundschaft sein. Ich kann natürlich auch Sex mit meiner Freundin oder meinem Freund haben. Wir kennen das Phänomen Freundschaft plus. Und man muss natürlich sagen, dass Sexualität ganz ohne Liebe und ganz ohne Freundschaft besteht. Zwei Beispiele. In der Prostitution hoffen wir, dass es wenigstens auf einen fairen Deal hinausläuft. In der Vergewaltigung läuft es einfach nur auf Grausamkeit hinaus. Das heißt, dort manifestiert sich Sexualität ganz ohne Liebe und Freundschaft, weswegen sie weder dem einen noch dem anderen verbindlich anhaftet.
Sexualität ist also ein ganz besonderes Phänomen. Er macht die Liebe ganz erfüllend, er macht die Freundschaft interessant oder es macht die Liebe ganz erfüllend, die Freundschaft ganz interessant, kann aber auch für sich alleine stehen. Also die gute alte Formel, Freundschaft ist alles ohne Sex und alles, was mit Sex ist, ist dann Liebe, die stimmt also nicht.
Ich glaube, man kann sie logisch nicht verteidigen, weil wir jede Menge Phänomene finden, die anders zusammengestrickt sind.
Wir werden auch in den nächsten Folgen dazu noch ziemlich viel sagen. Ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja jetzt vorher gefragt, brauchen wir Liebe für guten Sex? Umgekehrt, ist Sex denn wichtig für die Liebe oder kann die Liebe auch ohne Sex bestehen?
Also Liebe kann definitiv ohne Sex bestehen. Es gibt ja Formen, also nochmal, wenn es ohne Genitalität gemeint ist, dann sind ja schon alle Formen der Liebe raus, die wir so mit Elternliebe, Geschwisternliebe, Freundesliebe und so etwas beschreiben würden. Also das würde schon hinreichen. Dann gibt es asexuelle Menschen. Das sind Menschen, die keine Genitalität leben, aber sehr wohl zur Liebe fähig sind. Und insofern lässt sich das relativ leicht sagen, dass Liebe ohne Sexualität möglich ist.
Markus, das war alles schon sehr aufschlussreich. Ich danke dir für diese Reise ins Reich der Philosophie. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie es weitergeht. In der nächsten Folge dreht sich alles um Mythen und deren Auswirkungen auf unser Verständnis von Liebe und Sex. Warum waren die Griechen so tolerant und warum ist das Christentum so lustfeindlich? Das klären wir beim nächsten Mal. Für heute sagen wir Tschüss. Das war die erste Folge des Podcasts Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Danke dir, Markus.
Ich danke dir.
Ich bin Katrin Tominski. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Bis bald. Das war unser Podcast Liebe, Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Mit Markus Tiedemann und Katrin Tominski. Musik Sven Germeroth. Technik Birgit Nockenberg. Und schaltet auch das nächste Mal gern wieder ein.